Da stelle ich mich doch nicht hin und belehre, nein, das kannst du nicht.
Es gibt ja auch sehr zeitaufwendige Hobbys, ne? Also das kann man ja aber auch nicht versagen.
Wir sind ja Kopfwerker.
Guten Morgen und herzlich willkommen aus Magdeburg.
Magdeburg. Das war nicht einstudiert, aber gut.
Nee, wirklich. Wir stellen fest, wir nehmen immer in Hotelzimmern auf, weil wir maximal produktiv auf Dienstreisen sind. Wir sind heute geladen zu einem Bildungstag des Landesverbandes für Bausachverständige in Magdeburg und haben gedacht, wir nutzen mal unseren Morgen gleich, um eine neue Folge aufzunehmen. Patrick, wie geht's dir?
Gut, und es ist tatsächlich so, dass jetzt endlich mal die Zeit, an dem wir den Podcast veröffentlichen, ungefähr mit der Zeit übereinstimmt, wo wir den Podcast aufnehmen. Normalerweise haben wir ja immer abends aufgenommen.
Ja, stimmt. Jetzt ist es.
Untergeschwängert vom Alkoholeinfluss. Und jetzt nehmen wir morgens frisch nach dem Frühstück auf. Ich finde das auch mal für mich eine neue, ganz neue Erfahrung. Und ich finde das aber, glaube ich, ganz gut.
Ja, tatsächlich. Man ist auch
Man
irgendwie.
startet so frisch in den Tag und wenn man dann so coole Themen hat und man kann sich hier im Podcast austauschen, ich mag das.
Ja.
Ich brauche vielleicht jeden Morgen jetzt jemanden zum Reden.
Ruf an. Nein, also ja, wie gesagt, wir grüßen euch ganz, ganz lieb aus dem verdunkelten Magdeburg und wollen uns heute mal ein Thema vornehmen, über das wir tatsächlich nächste Woche auch nochmal referieren dürfen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Wir sind nämlich momentan relativ nachlässig im Vorproduzieren und machen deswegen Ad-hoc-Veröffentlichung.
Nachlässig im Vorproduzieren,
Hattest du
Frau
das?
Brackhoff, das ist schön formuliert.
Ja, tatsächlich. Und das liegt in der zweiten Tasse Kaffee morgens.
Und man muss sagen, also für die, die sich vielleicht in Magdeburg ein bisschen auskennen, wir durften im Maritimhotel übernachten. Und
Ich habe das Gefühl, ich bin auf der Titanic.
ja, also wie auf so einem riesengroßen Kreuzer, ne, mit so einem riesengroßen ja, Lichthof. Die Zimmer sind galeriemäßig in, ich glaube, 6 Etagen um diesen riesengroßen Innenbereich da angesiedelt.
Das Restaurant hatte so Bordrestaurantcharakter und es kam auch eine
Ja.
Dame im Bademantel entgegen. Das hat mir meinen Morgen gerettet.
Ich bin aber hier für die MS Deutschland, das Traumschiff.
Mein Schiff. Für die Mein Schiff. Nein, also. Und jetzt kann ich tiefer ins Thema einsteigen, mir fällt auch nichts mehr ein.
Ich
Und das
erinnere mich daran, dass ich jetzt diese Traumschiff-Titelmelodie hinterlege
das
im
machen wir.
Podcast.
Dürfen wir das überhaupt?
Bestimmt, wir dürfen alles.
Meinst du?
Ja.
Naja, gut, okay. Verratet es einfach keinem. Ja, also wir wollen uns heute mal um das Thema Gründen im Nebenerwerb kümmern, weil wir. Also ich habe es gemacht, du nicht, ne? Herr Bayer, würdest du bitte das Handy weglegen? Ich
Ich
glaube es ja nicht.
bereite mich gerade auf diesen Podcast vor, du Wurst. Also, nein, ich habe tatsächlich alles in eine Waagschale geschmissen. Das war keine gute Idee, habe ich
Sag das doch
festgestellt.
nicht so.
Ja, aber es war ja damals auch nochmal anders. Wir hatten das ja auch in der Folge mit Julia gesagt, bei mir gab es ja auch noch keine Unterstützung, keine Förderung. Ich war Anfang 20, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Ich hatte kein Geld. Ganz im Gegenteil, ich hatte eine Frau, die schwanger war. Ja, also das war nicht so optimal. Und ich würde das heute, glaube ich, wenn ich wüsste, dass ich Sachverständiger geworden wäre, dann, ne, so am Zenit meines Lebens, dann würde ich, glaube ich, auch im Nebenerwerb gründen. Weil bei mir war das ja auch noch ganz cool. Ich war ja eh Banker
Ja.
und wir hatten da bei der Dresdner Bank damals eine relativ coole Regelung. Du konntest im Prinzip alles nebendran machen, was du wolltest. Also es gab da überhaupt gar keinen Stress. Das führte dann dazu, dass diverse Kolleginnen so Plastik hier, wie heißt das, Tupper,
Tupper,
ja,
oh Gott.
verkauft haben. Andere haben Putzmittel verkauft.
Thermomixer.
Dann gab es ja noch so, wie heißt das, Partys für Spielzeuge für Erwachsene,
Pepperpartys.
ne?
Die heißen Pepper. Also, das ist jetzt keine Werbung, aber ich weiß das.
Nee, ich will
Nein.
aber wissen, woher du das
Ja,
weißt.
pass auf, das ist ein sehr prägendes Erlebnis. Anne war im
Wow,
ersten Lehrjahr.
wir sind richtig beim Thema.
Ich war in einer kleinen Dorfi-Filiale zum Lernen. Und die Kolleginnen sprangen rum und huschelten so, ha, und überhaupt. Und die hätten jetzt gemeinsam ein Event geplant. Und dann fiel mal der Begriff Pepper-Partys. Und was mich sehr fertig gemacht hat, das war wirklich kein schöner Moment, war, dass sie sich ihre Spielzeuge oder ihre Präsenttüten, also scheinbar zu einer nach Hause geliefert haben, und die haben sich dann innerhalb der Feier telefonisch kommuniziert, wer wann wie sein Tütchen da abholen darf. Daher weiß ich, dass das Pepper Partys sind. Die haben Vertriebler gesucht, tatsächlich.
Das willst du. Und?
Man scheiß zwei Jahre. Nein, Gott. Nein, das ist. Gott, da wird mir jetzt noch mal
Anekdote. Lassen wir aber das. Auch das lassen ist eine das. Gründung im Nebenerwerb. Und ob du jetzt Sachverständige wirst oder Pepper Party Professional.
Sales Professional bei Pepper Party.
Ja, ist doch vollkommen wurscht.
Die Firma gibt es vor allem auch aber wirklich.
Aber wir halten auf jeden Fall fest, dass der erste Blick, wenn man sich damit befasst, derjenige sein sollte, der in den Arbeitsvertrag geht, wenn man,
ja.
Wenn man gründen will im Nebenerwerb, oder auch das Gespräch mit dem Arbeitgeber.
Definitiv, weil es ist ja meistens so, also zumindest war es in meinem Arbeitsvertrag damals so, es kann dir nicht pauschal, also ich weiß nicht, können die es pauschal untersagen eigentlich nicht? Es würde ja gegen Berufswahlverbot, letztendlich Gebot verstoßen. Also meines Kenntnisstands nach ist es so, er kann es dir nur aus dringenden betrieblichen Gründen versagen. Und die muss er dir eigentlich erstmal nachweisen.
Also wenn du zum Beispiel bei einem großen Bewertungsunternehmen arbeitest und im Nebenerwerb Bewertung machen möchtest, das wäre ja, ja sogar in der Bank halbwegs noch denkbar gewesen, wobei die Dresdner Bank auch eh alles beliehen hat, was bei drei Jahren Baum war, da war...
Pogeln damit irgendwann Tassen.
Also deshalb gibt es die ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber gut. Also das ist ja das Erste, was man machen sollte, um dann zu gucken, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist, vielleicht auch mal ein Gespräch mit dem Arbeitgeber führen oder in weiser Voraussicht beim Arbeitgeberwechsel auch darauf achten und das auch vielleicht, finde ich, immer ganz offen ansprechen. Also das ist ja jetzt auch kein Job, für den man sich schämen muss. Ja, das ist etwas, was letzten Endes eine Möglichkeit immer bietet, um auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich finde persönlich als Arbeitgeber ist das schon auch ein Stück weit förderlich.
Okay.
Also ich habe festgestellt mit vielen, die im Nebenerwerb gegründet haben, mit denen ich gesprochen habe, dass die zum Beispiel gar nicht Vollzeit arbeiten, ne? Sondern dass sie zum Beispiel nur 30 Stunden arbeiten oder sowas, um dann für den Nebenerwerb da genug Möglichkeiten zu haben. Also vollkommen unabhängig jetzt von der Branche, in der sie dann arbeiten im Nebenerwerb, ne?
Aber jetzt mal ehrlich, du als Arbeitgeber, würdest du das eher begrüßen oder... Ich meine, letzten Endes ablehnen, haben wir schon gerade geklärt, ist nicht ganz so einfach. Also diese dringenden betrieblichen Gründe, ich habe mich damals ein bisschen damit beschäftigt, weil ich ja auch in Elternzeit gegründet habe. Das war also alles relativ besonders. Wie gesagt, die müssen dir erstmal nachgewiesen werden. Würdest du das wirklich begrüßen oder wie siehst du das?
Also ich persönlich finde das wichtig. Also ich finde, andersrum, wenn ich das, also jetzt mich mal als Arbeitgeber sehe und das Verhältnis zum Arbeitnehmer betrachte, dann wird das ja heute immer noch sehr hierarchisch betrachtet. Ich finde grundsätzlich, muss man mal einfach mal sagen, wir sind alles irgendwie erwachsene Menschen und sollten uns stets, egal in welchem Dienstverhältnis wir zueinander stehen, immer auf Augenhöhe begegnen. So. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, hey, pass auf, ich mache das eigenverantwortlich, ich weiß um die Schwierigkeiten, ich weiß um die Risiken, ich werde aber trotzdem, also immer mein Bestes für die Firma geben, dann muss das doch letzten Endes jetzt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wissen, was er oder sie da tut. Also da stelle ich mich doch nicht hin und belehre, nein, das kannst du nicht, weil das bindet zu viel Kapazitäten in deinem Kopf oder sonst was. Ja. Finde ich schwierig.
Mhm.
Ich glaube auch, dass solche Unternehmen, die so denken, nicht mehr lange leben werden tatsächlich, weil dieses Denken, also wir sind ja alles erwachsene, selbstverantwortliche Menschen. So. Und ich glaube, es gibt Gründungen aus dem Nebenerwerb, weil man richtig Bock darauf hat.
Ja.
Und dann gibt es noch Gründungen aus dem Nebenerwerb, weil zum Beispiel das Geld nicht reicht, was man dann trotz Vollzeitjobs verdient. Also es gibt ja in Deutschland immer noch viele Menschen, die sich noch ein oder zwei Nebenjobs zum Beispiel besorgen, weil es einfach nicht reicht. Und das sind auch so Dinge, wo man dann überlegen sollte, aus meiner Sicht, ist es jetzt sinnvoll, einfach immer mehr Geld zu verdienen? Oder ist es sinnvoll, vielleicht diese Zeit jetzt zu überbrücken und die in Fortbildung zu stecken, in Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung, damit man einfach sein Einkommen, also seine Lebenszeit am Ende des Tages besser verkaufen kann. Also das sind aber alles so
Ja.
Geschwängerte Gedanken, die mit Ethik und Moral und mit persönlicher Fortbildung zu tun haben, das ist ja auch jetzt nicht jedem unbedingt so sein Innerstes.
Ja, und man muss auch sagen, es gibt
das ist jetzt Ruhrgebietsdeutsch, ne? Jedem sein Innerstes. Ich bitte das zu entschuldigen, alle, die wissen, wie sehr ich auf die deutsche Sprache achte, mögen mir das bitte nachgeben.
Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber ich bin halt auch immer sehr nah. Es gibt ja auch sehr zeitaufwendige Hobbys, ne? Also und das kann man ja aber auch nicht versagen. Vielleicht sollten wir jetzt mal kurz überlegen, warum die Gründung im Nebengewerk gerade, Nebenerwerb gerade im Sachverständigenwesen so günstig ist. Und günstig ist da eigentlich ein relativ guter Stichpunkt, weil es ja Gott sei Dank eine Branche oder ein Betrieb ist, der relativ geringe Fixkosten hat. Ne? Also ich habe immer noch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die sind auch zertifiziert mittlerweile und die arbeiten immer noch mit Excel und Word. Also kann man durchaus machen, wenn man sich damit wohlfühlt. Das heißt, enorme Kosten wie jetzt für einen Softwareanbieter könnte ich mir sparen. Klar, ich brauche mein Auto, aber ansonsten, wie siehst du das, ist es doch eigentlich recht bequem, weil ich muss nicht anders. Ich bringe dieses Beispiel mal so gerne aus der Industrie, weil wir haben da jemanden im Bekanntenkreis, der hat auch einen Nebenerwerb gegründet, aber anlagenlastig. Das heißt, die müssen irgendwie über ihren Nebenerwerb noch eine Maschine im sechsstelligen Bereich abzahlen. Das haben wir halt nicht. Ne?
Nee, also wir sind ja Kopfwerker, wie ich das immer so schön nenne. Mhm. Es gibt ja die Gruppe der Mundwerker, der Kopfwerker und der Handwerker.
Jetzt muss ich fragen, was macht ein Mundwerker?
Ja, der stellt sich auf eine Bühne und redet. Das ist das Vergleich machen.
Also sind wir Handmundwerker, Mundhandwerker. Naja,
Also und dann am Ende des Tages finde ich, das ist so schwierig zu beantworten, weil es ja immer auch eine Frage ist, was ist einem persönlich wichtig, in welchem Bereich gründet man, wenn ich das jetzt auf die Sachverständigen beziehe. Also wahrscheinlich ist tatsächlich die größte Investition ein funktionierendes, vernünftiges, zuverlässiges Auto. Mhm. Das ist ja eine Frage der Betrachtungsweise. Ich sag mal, ein ordentlicher, vernünftiger, zuverlässiger Laptop kostet ja auch mittlerweile schon 3.500-4.000 Euro. Und da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich mich hinstellen muss und sagen muss, dass, also jetzt mal ganz ehrlich, einen Laptop haben wir alle zu Hause. Ich arbeite auch noch mit meiner alten Krücke. Es geht irgendwie. Ja,
und wir wissen tagtäglich, was das bedeutet.
Jetzt macht das, red das dann nicht so madig, ne? Ich investiere demnächst. Kommt ja bald wieder Cyber Monday und wie es dann heißen. Und ein Auto haben wir auch stehen. Oder nicht?
Ja, also das mag ja, das ist ja alles gut. Also das, was man natürlich ersparen kann, da sind solche Sachen wie ein Büro und solche Dinge und größere Ausstattung, ja, Maschinen. Vielleicht ist irgendwann mal ein guter Scanner, so, aber das ist auch das äußerste Gefühle. Es ist ja mittlerweile so, ein Dank geht raus an meine speziellen Freunde vom Oberlandesgericht Hamm, die ja jetzt beschlossen haben, dass jeder Sachverständige ein elektronisches Postfach für die Gerichtspost geht, kann ich endlich die Gerichte, mit denen ich zusammenarbeite, dahingehend erpressen, dass ich sage, ich brenne meine Gutachten nicht mehr auf CD. Aber
ja. USB-Stick wäre doch auch schön.
Hatten wir, also ich sag, war ja jetzt die Tage in Wismar bei den Nordischen Bausachverständigentagen.
Gott.
Und da war eine Dame, die beim OLG Celle arbeitet und dafür diese Digitalisierung zuständig ist. Und wir haben mal kurz gesammelt, auf was Gutachten eingereicht werden. Also von E-Mail ganz und physisch ganz abgesehen, USB-Sticks und CDs sind da, ja. Weil, also bei uns war es total, nein, ich habe bis letztes Jahr beim Amtsgericht noch die Zwangserscheinungsgutachten nochmal auf CD brennen müssen immer. Und ja, weil wegen der Gefährlichkeit von USB-Sticks hat man diese USB-Ports da deaktiviert. Und dann hat man sich überlegt, aber irgendwie muss man ja in die Gutachten kommen, weil die kann man ja nicht einfach per E-Mail versenden.
Nehmen Sie denn das ZVG online?
Und deshalb musste ich die, ich habe neulich bestimmt 50 Rohlinge weggeschmissen. Ich habe ja diese CDs mit meinem Label vorher noch
versucht. Wirklich?
Ja, ja, ja.
Album. Ein Album von Patrick Bayer. Gut, sind wir kurz abgeschliffen.
Also, genau, und dann ist es so, der Vorteil ist, man hat natürlich einen gewissen finanziellen Background. Man hat weiter sein Einkommen. Und jetzt gibt es ja vielleicht, und das mal jetzt zu dir, so eine Spezialform der Gründung im Nebenerwerb, das ist ja die Gründung in der Elternzeit.
Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal, das Thema, aber das ist hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ich habe nämlich damals, gutgläubig wie ich war, gedacht, dass das Elterngeld unabhängig von dem bestehenden Arbeitsverhältnis gezahlt wird. Also in anderen Worten, ich bin im Arbeitsverhältnis, bekomme ein Kind, trete in Elternzeit an und kann kündigen. Und dann kriege ich mein Elterngeld über diese 12 Monate weitergezahlt und kann mich parallel selbstständig machen. Das war leider nicht so, oder ich habe es nicht getan, ich habe mich ja dann informiert. Es ist so, dass halt für die Weiterzahlung des Elterngeldes das Bestehen vom Arbeitsverhältnis erforderlich ist. Also gründet man auch da ganz klassisch im Nebenerwerb, auch wenn das in dem Moment zeitlich, naja, schön war es jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, weil man viel nachts gearbeitet, bedingt durch das Kind natürlich. Aber auch das ist halt eine Möglichkeit. Auch da muss ich mit meinem Arbeitgeber drüber sprechen. Auch da, und dazu kommen wir jetzt vielleicht mal, haben wir das Thema Einkommensgrenzen, die wir eigentlich nicht haben, aber ich spreche es gerne an, und Problematik der Sozialversicherung. Ne? Also letzten Endes kann ich ja im Nebenerwerb so viel dazu verdienen, wie ich möchte, rein gehaltstechnisch. Ich muss es dann klar bei der Steuererklärung dann mit aufführen und angeben. Oder halt einen separaten Jahresabschluss machen, je nach Unternehmensform. Wo man aber ein Thema hat, ist die Krankenversicherung. Weil die Krankenversicherung natürlich nachprüfen muss, was ist mein Hauptgeschäftsverhältnis. Macht ja dann wenig Sinn, weiß ich nicht, 20 Stunden irgendwo schön arbeiten zu gehen, mich darüber krankenversichern zu lassen und dann im Nebenerwerb richtig, richtig Geld zu verdienen. Das wägt die Krankenkasse schon ab. Also ich habe eine Grenze noch im Kopf, ich nehme aber dafür keine Gewähr. Ich glaube, das war ein tatsächlicher Gewinn nach allem von ungefähr 2.900 Euro. Bis dahin geht die Krankenkasse mit.
Ja, das ist diese Grenze, die verändert sich ja jedes Jahr immer, genau. Also das müssen wir wirklich immer nachschlagen.
Aber und Wochenarbeitszeit, glaube ich, auch.
Ja, genau.
Ja. Ich glaube, es sind 25 Stunden. Aber da vielleicht...
Und, das erinnere ich noch, man darf keine Angestellten haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Na, also da Achtung, wenn ihr im Nebenerwerb gründet, also habe ich es gemacht, geht zur Krankenkasse und fragt nochmal explizit nach. So wäre jetzt mein Anraten. Da wusste ich, okay, die und die Schwelle darf ich nicht überschreiten. Das ist übrigens auch in der Elternzeit so. Auch da darf man eine gewisse Wochenarbeitszeit nicht überschreiten. Ich glaube, es sind 30 oder 32 Stunden. Und das ist ein bisschen tricky, weil die Wochenarbeitszeit der Krankenkasse, die es braucht, damit du nicht im Haupterwerb neben, also selbstständig bist, und die zum Beispiel eine Elterngeldstelle differenzieren. Also du musst dann schon schauen, dass du das so taktisch klug wie möglich machst.
Ja, wobei, also wir hatten das ja gestern ganz kurz zum Thema Arbeitszeit und wann arbeite ich eigentlich. Und ich finde ja auch immer, wenn du dir abends irgendwie auf der Couch liegst, nebenbei irgendwie Fernseh guckst und dann deinen Laptop machst, dann musst du halt auch selber dir die Frage stellen, ob das jetzt Arbeitszeit ist, die du aufschreibst oder nicht. Ne? Also da gibt es schon einen gewissen, ich sage mal, Gestaltungsspielraum.
Ich kann es ehrlich, also ich glaube jetzt nicht, dass ein Selbstständiger seine Zeit trackt. Also wird es geben, aber da hast du doch...
Ja, nur wenn du dafür Geld kriegst. Also ich also es ist halt zum Beispiel bei Gerichtsgutachten so, ne?
Ach so,
da musst du ja deine Zeit tracken, das mache ich dann. Aber ansonsten, ich glaube, dann würde ich, da wäre ich, glaube ich, irgendwie als Reinigungskraft bei so einem großen Discounter besser bezahlt, wenn ich das jetzt mal über 22 Jahre mal betrachte. Weiß
ich nicht. Also, das Leben ist nur lang.
Ja, also jetzt könnte ich wieder mit so bedeutungsvollen Worten kommen wie, wenn du das machst, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten oder so.
Das ist aber wirklich wahr.
Das ist, ja, das ist so. Da hast du vollkommen recht. Und ich hatte das, glaube ich, schon irgendwann mal in der ersten Staffel, in der Folge gesagt, dass meine Familie immer damit immer mich mitleidet hat, dass ich im Urlaub immer arbeiten musste, so in Anführungsstrichen, bis die irgendwann begriffen haben, dann das ist etwas, was mir Freude macht und was ich will. Ne? Und das, wir hatten ja auch schon mal das Thema zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, unseren Kindern auch zu vermitteln, dass Arbeit etwas Schönes ist und nicht etwas ist, was, also die toten Hosen haben ja gesagt, wo man Robotten geht, weil hier kommt Alex. Aber war vor deiner Zeit.
Das stimmt bestimmt überhaupt gar nicht.
Hier kommt Alex. Auf jeden Fall war das vor deiner Zeit.
Erzähl mal weiter. Google mal.
Auf jeden Fall ist es so, dass das schon einen gewissen Gestaltungsspielraum ist. Und ich mir jetzt aber also hier auch niemanden vorstellen kann, der jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzt und wieder seinen Laptop anmacht, dann mit der Zeit. So, warte, Anne.
Das war vor meiner Zeit.
Ich würde mal 93, 94?
Mm-mm.
90?
Nein.
Noch vor der Wende?
Mhm.
Echt? 88?
Jawohl. Alter. Also laut Wikipedia, kurzer Disclaimer an der Stelle.
Hier kommt Alex von den Toten aus 1988. Leute, bin ich alt.
Da gab es mich wirklich noch nicht.
Mein lieber Herr Gesangsverein.
Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Wie dem auch sei. Okay, aber ich auch. Können wir das irgendwie ein... Ach, dürfen wir wahrscheinlich auch wieder nicht, ne? Nee. Naja. Stellt euch einfach vor. Ja. Macht YouTube einfach. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal so voll abschließend ein ganz wichtiger Punkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Das ist ja wirklich in der Branche sehr, sehr schön. Aber...
Anne, erzähl doch mal von deinem Erlebnis zum Thema Lerche und Eule.
Da hatte ich einige. Weil ich lebe mit einer Eule zusammen und bin selber eine Lerche. Tatsächlich. Also Lerchen und Eulen kennt ihr ja, ne? Also das sind dann die, die entweder morgens wahnsinnig produktiv... Ich glaube, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Also die ihre Leistungshochs entweder morgens oder abends haben. Ich bin eine absolute Lerche. Also ich kann... Also sobald ich stehe, funktioniere ich. Das klappt gut. Also mich könntest du auch 4 Uhr morgens rausschmeißen und ich würde produktiver arbeiten als abends. Es gibt ja aber Leute, die können das halt... Nachts am besten. So, jetzt die Theorie, sucht euch eure Leistungshochs aus und versucht das halt unterzukriegen. Das kannst du eigentlich auch machen. Mit Ortstermin natürlich nicht, aber ich sag mal, das Abarbeiten, das kannst du dir schon flexibel legen. Und jetzt aber mal zur Realität. Als ich nebenberuflich gegründet habe, und bei mir war es ja, wie gesagt, was Besonderes. Ich hatte ja Care-Arbeit als Hauptjob in dem Moment. Ich konnte nicht morgens arbeiten, weil es einfach der Alltag gar nicht hergegeben hat. Deswegen musste ich halt abends arbeiten. Und mit abends meine ich teilweise nachts. Und das ging gut, ein Jahr. Und dann merkt man aber auch schon, dass irgendwann der Saft halt alle, weil man trotzdem, weiß ich nicht, um 5 rausgeschmissen wird von den Kindern. Wenn du halt dann trotzdem bis nachts um 1 noch am Laptop sitzt, schwierig. Ja, also kennt ihr eure Grenzen? Das wäre so mein
Tipp. Ihr habt das jetzt umorganisiert zu Hause?
Ja, naja, wir haben jetzt ist es aber auch einfach, weil jetzt haben wir beide Kinder in der Betreuung. Mhm. Mein Mann ist eine totale Eule. Also wenn der sich einen Kaffee reinzwirbelt, dann kann der auch bis nachts um 3 arbeiten. Das ist mir dann zwar aber ein bisschen, das tut mir schon leid, wenn er dann am nächsten Tag rausgeschmissen wird von den Kindern. Aber tja, was soll ich sagen? Das Leben ist hart. Und ich stehe dann auch mit auf. Ne? Also nicht, dass ich liegen bleibe und er muss aufstehen. Wir machen das jetzt so, dass ich halt an ausgewählten Tagen in der Woche, sind 3, morgens die Kinder nicht in den Kindergarten bringe und dafür dann halt um 6 im Büro sitze, weil das mein Leistungshoch ist. Es kommt trotzdem vor, dass man halt abends noch arbeitet, geht gar nicht anders. Gerade an so Tagen oder Wochen, wo gefühlt ständig was Neues ist und man noch viel unterwegs ist. Also gerade auch, wir sind ja heute jetzt hier in Magdeburg, ich freue mich sehr. Aber der Tag, ja, wird jetzt nicht viel mit Gutachten passieren. Das muss halt wann anders noch passieren. Das wird dann schon abends stattfinden, aber... Es gibt dort Lösungen. Aber trotzdem ist es belastend.
Ja, ich wollte deshalb mal darauf hinaus, weil ich gesagt habe, weil ich mir dachte, es heißt ja immer, nach Feierabend noch etwas machen. Aber man sollte vielleicht auch in seine Gedanken immer mal einbeziehen, dass es auch die Möglichkeit gibt, vor der Arbeit etwas zu machen. Also ich stelle ja fest, es ist ja mittlerweile egal, wo du anrufst, selbst bei den Behörden. In den meisten Unternehmen geht das irgendwie tatsächlich erst ab 9 Uhr los. Also selbst mein Haushalt hat jetzt immer erst ab 9 Uhr auf. Und also die Sparkasse öffnet erst um 9 an ausgewählten Tagen auch erst mal ab 10. So. Und,
wenn sie überhaupt noch aufmachen.
Ja, aber also das so, und dann ergibt sich davor ja ein gewisser Freiraum. Und wenn man das also mit der Familie vereinbaren kann, dann kann das ja, finde ich, eine total gute Option sein. Es gibt ja so eine ganze Bewegung, die sich damit irgendwie beschäftigt. Also wir hatten das Thema, ich finde ja zum Beispiel dieses Buch von Hal Elrod, Miracle Morning, so cool. Ach, weil das so ein bisschen auch die Routine am Morgen widerspiegelt. Ja, und ich bin auch ein Typ, der gerne dann um 5 aufsteht und nochmal irgendwie 1,5 Stunden arbeitet, bevor er dann den Kindern das Müsli macht. Weil es einfach maximal produktiv ist. Ich habe mein Leistungshoch. Es geht mir niemand auf die Nüsse, weil ständig das Telefon klingelt oder jemand zur Tür reinkommt oder sonst. Das ist halt richtig gut. Und da schaffe ich meistens schon irgendwie, also ich habe manchmal das Gefühl, ich schaffe da mehr als den Rest des Tages dann.
Wobei ich das immer, weiß ich nicht, ein bisschen schmunzelnd betrachte. Monk Morning hört man ja ganz häufig bei LinkedIn, also 5.30 Uhr aufstehen.
Erstmal ich habe Monk in mir den ganzen Tag, da wollen ich noch Morning.
Ganz ehrlich, mein Monk Morning, also Real Talk, ich habe ein 1-jähriges und ein 3-jähriges Kind. Wird um 5 geweckt, dann kriegst du, weiß ich nicht, gibst du dir einen Kaffee runter, das ist dann so mein Monk Morning und dann geht's los. Also das muss organisiert werden, das haben wir ganz gut hingekriegt und ich muss dann halt fliehen. Also ich kann ja nicht zu Hause arbeiten, ja, ich muss dann halt raus. Ne? Ja, aber auch dann vielleicht nochmal zum Thema Arbeitszeitreduzierung. Auch mein Mann hat im Nebenerwerb oder gründet gerade im Nebenerwerb. Und der hat sich jetzt, weil er relativ gut versorgt ist mit Aufträgen, dazu entschlossen, seine Hauptarbeitszeit zu reduzieren auf 35 Stunden. Ja, und sagt halt, okay, das hatten wir auch sehr lange die Diskussion. Naja, das bricht ja dadurch halt auch Gehalt weg, logischerweise. Aber die Frage, die man sich ja stellen muss, in diesen 5 Stunden in der Woche sitzt du ja nicht zu Hause und machst nichts, sondern du schaffst ja irgendwo auch deinen Umsatz und musst für dich natürlich herausstellen, verdiene ich in der Zeit mehr, als wenn ich in meinem Hauptarbeitsverhältnis arbeiten würde. Beziehungsweise, wenn es jetzt noch nicht so ist, wird es ja dann irgendwann wahrscheinlich so werden. Aber ich gehe ja davon aus, dass sich das irgendwann entwickelt. Und wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dann kann ich das ja mal in Erwägung ziehen. Mhm. Und da sind auch viele Arbeitgeber, auch das ist ja wieder so eine rechtliche Angelegenheit, so richtig dagegen ist ja auch schwierig, aber man sollte es auf jeden Fall ansprechen. Offen und ehrlich.
Ja, also wir haben jetzt das Thema arbeitsvertragliche Regelungen, wir haben das Thema Arbeitszeiten, wir haben das Thema Sozialversicherung, Steuern ist noch ein Punkt, also ist natürlich klar, man muss hier dann jetzt wirklich auch die betrieblichen Einnahmen entsprechend separieren, man muss entsprechend für die also Einkunftsart ne, auch besonders eine Gewinn-Verlust-Rechnung machen. Beziehungsweise eine Einnahmenüberschussrechnung ist ja meistens, also dann auch die Frage Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder aus Gewerbebetrieb, je nachdem wie man dann gründet und dann muss man, glaube ich, das ist das Allerwichtigste, auf sich selbst hören und erkennen, wann einfach auch Grenzen erreicht sind, also muss man sich rantasten, glaube ich, das ist ganz wichtig, das haben wir ja gerade schon angeschnitten. Gibt es sonst noch was, was dir einfällt, was wichtig ist zu dem Thema?
Naja, wir können jetzt wieder unseren... Ich stelle gerade fest, ich habe mich ganz gewundert, was das für ein Deckchen ist, auf dem du hier sitzt. Aber du sitzt auf meiner Jacke, lehn dich mal vor.
Was mache ich denn?
Wir müssen gleich noch irgendwo stehen.
Ich habe die mit meinem Rücken gebügelt.
Ja, sehr gut hast du das gemacht. Jetzt habe ich eine Bügelfalte. Naja,
soll ich deine Hose auch noch? Nein. Das klingt jetzt schon wieder komisch, ne?
Weil nee, gar nicht.
Ich dachte eigentlich nur die Bügelfalte, aber lass
es. Geht ja nicht. Ich habe heute eine Skinny Jeans an. Ist auch wieder schwierig. Naja.
Ja, ich habe auch Skinny Jeans an. Andere nennen das irgendwie Komfort. Aber gut.
Eine Boyfriend-Hose.
Nee, ich wachse da immer rein, quasi.
Nein.
Boyfriend-Hose zur Skinny Jeans.
Schwierig. Die Mom Jeans. Was machst du eigentlich?
Ich lese gerade wieder meine Vorbereitung auf die Podcast-Folge.
Man muss dazu sagen, wir dürfen dazu am Montag, also jetzt ist Freitag am Montag, ein Webinar bei Reguvis halten. Also, ja gut, stimmt. Wer das jetzt Montag 6 Uhr morgens hört, der hat noch die Chance, sich bis 12 Uhr anzumelden und bei uns mitzumachen. Aber eigentlich vielleicht nochmal dazu Fall abschließen, weil das ja immer so ein bisschen unser Tenor ist. Es gibt
Montag, 28.10., muss man dazu sagen.
Das ist kommender Montag.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass Leute diese Folge erst in 4 Wochen hören und dann plötzlich Stress kriegen morgens.
Hast du auch wieder recht. So. nein, also ich habe mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zu tun, die natürlich immer dieses Thema Auftragsakquise haben. Ja? Und was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass wenn ich im Nebenerwerb gründe, ich kann nicht die volle Arbeitskraft halt reinsetzen, wie es bei einer hauptberuflichen Selbstständigkeit ist, wo ich, ja, ich sag mal, bestenfalls 24 Stunden Zeit habe und mich natürlich auch mit Akquise beschäftigen kann oder auch mit dem Thema Netzwerken. Vernachlässige ich das trotzdem nicht, ja? Also versuche trotzdem irgendwie da gut den Fuß reinzubekommen, weil im besten Fall wird ja aus einer nebenberuflichen Selbstständigkeit irgendwann die hauptberufliche Selbstständigkeit.
Wie bei dir?
Ja, tatsächlich. Auch da, weil wir das Thema Gründungszuschuss letzte Woche hatten, das ist nicht schädlich. Also ihr könnt vorher auch nebenberuflich selbstständig sein und dann über gewisse Möglichkeiten, an die ich dann an Julia Fock verweisen würde, in den Haupterwerb gehen und trotzdem die Chance auf den Gründungszuschuss bekommen. Na, aber gebt euch die Zeit, sucht auch da, auch wenn wir das jetzt ganz oft schon runtergebetet haben, Partner. Versucht es nicht allein zu machen. Also nicht unbedingt als, vielleicht nicht als Geschäftspartner, aber als strategische Partner, ne, die euch unterstützen können. Oder hängt euch, wenn das geht, an Kolleginnen und Kollegen ran und unterstützt erstmal. Also ich habe es zum Beispiel genossen. Ich habe ja dann auch viel für euch als Freelancer eigentlich viel mitgearbeitet. Mhm. Das ist großartig zum Lernen. Also es ist wirklich, wirklich großartig. Ja, genau. Und wir können ja mal anteasern. An so einer Lösung arbeiten wir gerade tatsächlich. Ja. Also dass es da was gibt, das gerade Leute, die jetzt erstmal smooth starten wollen, ins Üben und natürlich auch ins Verdienen zu bringen. Kurze Info, wer bei uns CESA-Mitglied ist, hat ja auch die Möglichkeit, sich in ein Besichtigernetzwerk einzutragen. Wir sind ja da auch, was die Honorare angeht, sehr, sehr überdurchschnittlich, ne, und fair. Sind natürlich unsere eigenen Aufträge, weil die Frage kommt auch immer mal. Also wir können das jetzt nicht inflationär anbieten, aber wenn wir was überregional haben, dann geht das als allererstes ans CESA-Netzwerk. Und da auch nochmal Shoutout an alle Leute aus dem Ost, das sagt man ja eigentlich nicht mal so, also bei mir aus der Gegend, weil da bin ich noch allein auf weiter Flur und ich würde mich auch freuen, Unterstützung kriegen zu können. Ja, aber wie sagt man so schön, stay tuned, da kommt noch was und das wird großartig.
Das war das Wort zum Sonntag von Anne-Helene Brackhoff, Partnerin bei Bayern Partner. Wir sind
durch
mit dem Thema, ne?
Ja,
ich freue mich.
Ich freue mich mehr. Wir müssen jetzt dann demnächst ins Roncalli-Haus.
Richtig. Wir müssen jetzt ins Roncalli-Haus. Die nächste Folge, in der beschäftigen wir uns mit Trennungsimmobilien. Mhm. Geschieden wird immer, zusammengelebt
nein.
Nimmer.
Nein, das ist auch gut. Ja. Liebe vergeht, Hektar besteht.
Liebe vergeht, Hektar besteht.
Genau. Ich habe ganz viele Sprüche. Boah, die kommen dann nächste Folge.
Ja, aber Liebe vergeht, Hektar besteht war doch schon mal Podcast. Titel.
Tatsächlich?
Ja, war das schon mal, glaube ich. Bin mir relativ sicher. Mhm. Aber wir werden uns damit ganz gezielt nochmal auch jetzt mal ein bisschen fachlich auseinandersetzen. Und bis dahin wünschen wir euch einen zauberhaften Tag, eine zauberhafte Woche und
bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Euer Immomarkt to go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Bauzinsen erreichen Jahrestiefpunkt. Experten prognostizieren, dass die Zinsen für 10-jährige Immobiliendarlehen mittelfristig unter 4% bleiben werden, mit leichten Schwankungen. Die EZB hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25% gesenkt, was in der Immobilienbranche bereits erwartet wurde. Aktuell liegen die Bauzinsen bei etwa 3,1% mit Angeboten von bis zu 2,9% bei erstklassiger Finanzierung. Die Zinssenkung der EZB könnte zu mehr Dynamik auf dem Wohnimmobilienmarkt führen, während Bedenken bestehen, dass eine zu schnelle Senkung das Vertrauen in die Inflationsbekämpfung beeinträchtigen könnte. Das war euer Immomarkt to go. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachbestimmt mit Herz wertvoll wachsen.